Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Das ist es persönlich aus der Kantonsbibliothek Liestal. Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Meine Gäste sind beide in Liestal aufgewachsen, haben aber ganz unterschiedliche Wurzeln und dann auch Wege eingeschlagen. Fabia Schild, sie ist Juristin, eine der Töchter aus der Modehaus-Dynastie, so kann man dem glaube ich schon sagen, über drei Generationen aus der Modehaus-Dynastie Schild. Von klein an hat sie die Veränderungen in der Textilbranche hautnah mitbekommen, hat lebhafte Erinnerungen daran, an eine Zeit, wo nicht nur Kleider verkauft worden sind, sondern wo man noch eine eigene Stoffproduktion mit Färberei und Weberei hatte. Heute beschäftigt sie vor allem ihren Job als Mutter von ihrer sechsjährigen Adoptivtochter. Der Mann, der zu meiner Linken sitzt, ist jemand, der hilft. Ganz ein Haufen Leute, die zu ihm gehen, sind wahrscheinlich ein bisschen verzweifelt, vielleicht auch sogar sehr verzweifelt und tragen ihre Hoffnung auf Nachtruhe an ihn her. Der Kurt Schopp ist Professor und Chefarzt der Hals-Nasen-Ohren-Klinik im Kantonsspital Liestal und er hat sich spezialisiert auf Schnarchprobleme. Kurt Schopp, ich habe im Vorfeld zu dieser Sendung ein Gerücht in die Welt gesetzt. Und zwar habe ich im Pressetext vermutet oder ein bisschen behauptet, sie hätten wahrscheinlich schon manche Ehe gerettet. Stimmt das Gerücht?
Ich meine, das habe ich natürlich nachgeprüft. Nicht? Und man darf nicht vergessen, eine Ehe retten ist etwas anderes als Schnarchgeräusch behandeln. Da geht es doch weitgehend einfach darum, das Schlafzimmer ein bisschen zu beruhigen. Und nicht zu vergessen ist auch die Behandlung von Schlafapnoe. Da reden wir eigentlich von einer Weiterentwicklung von Schnarchen, also einer zunehmenden Akzentuierung. Und das ist dann mit Atemaussetzer, die Schlafapnoe.
Apnoe heisst, dann schnauft man nicht für...
Atemaussetzer.
Wie lange?
Mindestens 10 Sekunden.
Mindestens 10 Sekunden.
Kann aber auch länger sein.
Haben Sie denn so eine Geschichte von einer Ehe, die Sie gerettet haben? Haben Sie so eine? Oder sonst jemand, der extrem glücklich war, dass er zu Ihnen gekommen ist?
Ja, das schon. Das schon, natürlich. Wir haben sehr viele dankbare Leute, die sagen, die Frau sei sehr glücklich. Aber es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall. Und wo das natürlich auch entsprechend honorieren mit grosser Zufriedenheit. Doch, doch.
Fabio Schild, schnarchelt Sie?
Nein, ich habe Glück. Ich komme vom anderen Zweig der Familie. Wir haben ja Vater und Mutter. Und der eine Zweig ist ruhig und der andere ist halt ein bisschen lärmiger.
Welcher?
Der weibliche Teil ist ein bisschen lärmiger.
Da räuspert jemand.
Ja, richtig. Aber ich kann mich nur dem Dank anschliessen. Also nicht nur die Ehepartner sind froh, auch Familienmitglieder sind froh, wenn also eine gewisse Ruhe ins ganze Haus kommt. Da muss ich schon sagen.
Wie ist das, wenn jemand laut schnarchelt? Wie erleben Sie das? Oder haben Sie das erlebt? Jetzt ja nicht mehr.
Nein, jetzt nicht mehr. Angst. Man hat Angst um die Person. Man hat wirklich Angst. Und es ist eigentlich nicht nur das Gerücht, sondern es ist als Aussenstehende, denkt man, aber die Person, die hier schläft, hört ihr das nicht? Das macht einem Angst. Dass irgendetwas passiert, vor allem, wenn dann noch Apnoe ist und die Aussätze sind, das macht einem Angst.
Kurt Schopp, wie gefährlich ist so eine Apnoe? Also 10 Sekunden nicht schnaufen, das stelle ich mir relativ schlimm vor. Merkt man das, wenn man das selber hat? Und kann das effektiv zu Schäden führen?
Oder also sogar zum Tod? Jetzt zum Ersten, das ist ganz sicher so, dass das vor allem eine Fremdbeobachtung ist. Ich kann mich gut an einen Patienten erinnern, der ist eigentlich dann allein gelebt. Dann hat er einmal eine Bergtour gemacht und mit seinen besten Kollegen halt in einer Alphütte übernachtet. Und dann ist einer tatsächlich äußerst besorgt und zerknirscht am Morgen auf ihn zugekommen und hat gesagt, du, ich habe gemeint, du stirbst. Wegen den Atemaussetzer. Der Patient kann es auch merken. Und zwar merkt er es insbesondere an einer Tagesmüdigkeit. Er ist nicht ausgeschlafen. Und das kann man erklären, weil der Sauerstoffabfall als Folge von diesen Atemaussetzern immer wieder zu leichten Weckreaktionen führen, wo aber der Patient nicht ganz aufwacht, aber doch sein Schlafreis mit Tiefschlaf und so Phasen total gestört werden.
Also das merkt man je nachdem nicht einmal, wenn man die Aussetzer hat, außer dass man einfach am anderen Tag müde ist.
Das ist so. Ganz selten wacht jemand auf und der Atemverschluss ist so stark, dass jemand wirklich selber noch aufwacht. Das ist, häufig ist eben das nur die Tagesmüdigkeit.
Und wie gefährlich ist so ein Apnoe? Ich meine, wenn man nicht schnauft, dann stirbt man ja.
Ja, eben für das hat man ja die Rezeptoren im Körper, die einen melden, jetzt ist Not angesagt und es kommt zu der Aufweckreaktion, gesteuert vom Hirn. Und die ist eigentlich recht zuverlässig. Deshalb ist der Atemaussetzer als solcher nicht tödlich, sondern hat eben die unangenehmen Folgen von der Tagesmüdigkeit. Und weil der Atemaussetzer auch zu einem Pulsanstieg, zu einem Blutdruckanstieg führt, kommt das, wenn das jede Nacht abgeht, auch zu erhöhten Herz-Kreislauf-Problemen. Sprich, vermehrt Herzinfarkt, höher Blutdruck oder Hirnschlag. Deutlich Gift. Das natürlich nicht nach der ersten Nacht, sondern über nach Jahren.
Fabian Schild, wir haben gesagt, im weiblichen Teil des Haushalts, ich sage jetzt mal das so, ist das nicht mehr so mit dem Schnarchen. Was ist da passiert?
Meine Mutter hat, also ist ja meine Mutter nicht, weil man gibt ja nicht viele Möglichkeiten, hat sich dann mit dem intensiv befasst und ist dann zur Lungenliga gegangen und hat dort eigentlich den ganzen Katalog abgemacht mit einer Maske und mit allem.
Dank eine Maske?
Ja, das sind so Apnoe-Masken, die man trägt, mit einer Maschine nebendran, die auch ein bisschen Lärm macht. Aber natürlich zu vergleichen mit dem Schnarchen natürlich, also nicht zu vergleichen. Und dann ist das nicht gegangen mit der Maske und dann hat sie auch dank natürlich im Herr Dr. Job.
Also sie war bei ihm?
Ja, natürlich, ja. Er ist ja der Heiler von Liestl, nicht wahr? Hey, das ist schon so, ja. Hat sie dann dank dem Herrn Job und dann dem Herrn Wiss aus Bern so einen Frosch bekommen. Also ich sage Frosch, das ist einfach so eine, wie eine Spange, die man ihr ins Maul rein macht. Das ist ein Draht von 20 cm, wird umgebogen und irgendwie reingeschaufelt. Und seitdem ist Ruhe. Und das ist nur so ein kleiner Draht. Und das hat dann die Heilung bei meiner Mutter gebracht, die leider mit dieser Maske nicht gegangen ist.
Also ich mal, vielleicht, wenn Sie es noch schnell erklären, die Maske, was macht die?
Also die Maske ist ja nicht eine Behandlung für Schnarchen, sondern das ist eine Behandlung für Schlafapnoe. Nicht? Also aussetzen werden mit einer Maske.
Was macht die?
Die tut Luft aus dem Zimmer in die Lunge reindrücken. Über einen kleinen Kompressor, der in der Regel auf dem Nachttisch steht, und über einen zuführenden Beatmungsschlauch wird hier einfach eine Luftsäule in den Körper reingepresst und der tut der Atemweg, der sonst kollabieren würde, sowie pneumatisch, also durch eine Luftküsse aufdehnen.
Ich kann mir vorstellen, dass da viele nicht schlafen können mit so etwas.
Das ist so. Man hat ungefähr eine Unverträglichkeit von einem Drittel von den Patienten, die mit dem nicht schlagkommen oder auch das nicht wollen. Aber ungefähr ein Drittel muss man rechnen.
Gut, wir reden sicher noch ein bisschen mehr über Schnarchen. Ich möchte nicht nur über Schnarchen reden. Sie müssen nämlich dann sicher noch vormachen, was für unterschiedliche Schnarcharten das es gibt. Aber ich möchte Sie jetzt fragen, Fabian Schild, als eben Tochter aus dieser Modehaus-Dynastie. Das Geschäft, die Modehäuser, die sind ja jetzt nicht mehr in der Familie. Das ist 2003 verkauft worden. Was ist denn Schild noch geschäftlich jetzt? Können Sie das ein bisschen erklären, wie das strukturiert ist?
Das ist so, mein Grossvater, ich mache jetzt in kurzen Zügen nicht wahr. Mein Urgrossvater hat einmal eine Firma gegründet gehabt. Das ist eine Tuchfabrik in Bern, an der Matten unten. Anschliessend ist er auf Liestl gekommen, 1922, und hat Liestl gegründet. Und von Liestl ist er dann nach Luzern
also
gegangen.
Also Schild in Liestl?
Im Schild, hat er Liestl gegründet? Nein, leider nicht. Er hat dann den Schild in Liestl gegründet und von dort ist dann mein Grossvater und mein Urgrossvater nach Luzern gegangen. Und der Luzern war dann der Hauptsitz der Modehäuser gewesen. Das ist der eine Teil. Und das zweite Geschäft ist in Liestal. Das ist eine Produktionsfirma gewesen, die von der rohen Wolle alles hergestellt hat bis zum fixfertigen Stoff. Und das sind zwei getrennte Firmen gewesen. Es sind überall die gleichen Aktionäre drin gewesen, aber getrennt. Und das Modehaus, also das Modehausgeschäft, ist 2003 in einem Management-Buyout ans Management verkauft worden.
Und das andere, die Textilfirma, die gibt es aber auch nicht mehr.
Also Textilfirma gibt es schon noch, es gibt einfach Textil nicht mehr. Auch der Textil, wie sich ja die meisten vorstellen können, hat natürlich in der Schweiz keine Zukunft mehr gehabt. Und mein Vater hat dann in den 90er Jahren, muss ich sagen, weitsichtig sofort mit der Umnutzung angefangen und jetzt ist es Areal eine Immobilienfirma, wo etwa 80 Firmen noch drin sind.
Also es gibt noch Schildareal, da sind verschiedene Firmen drin, aber ihr dürft nicht mehr Wolle verarbeiten?
Nein, das machen wir schon lange nicht mehr. Und der Stoffhandel ist jetzt auch vor ein paar Monaten eingestellt worden. Es hat einfach niemand mehr Schweizer Stoff gekauft.
Wie war das als Kind? Sind Sie da oben in die Fabrik gegangen mit dem Vater?
Ja, unser Vater hat uns, mein Bruder und mich, immer mit in die Firma genommen. Wir sind immer mit einbezogen worden. Sobald wir natürlich auch ein bisschen absehen konnten, was er sagt, hat uns auch von klein auf mitgenommen. Ich kann mich an das Stehpult noch erinnern, wie die Leute gestanden sind und ich mir gedacht habe, yes, ein Leben lang werde ich auch stehen müssen. Mein Bruder ist auch in der Sommerferien an mich gearbeitet. Dort hat er dann gelernt, der Salto gelernt. Weil er musste Wolle sortieren. Und da können Sie sich vorstellen, das sind riesen Berge von Wolle. Er hat dann dort dafür den Salto können. Aber er hat uns immer mit in die Firma genommen. Und wir haben leider auch heute noch müssen miterleben den Niedergang von einer ganzen Industriezweig von der Textilindustrie.
Wie ist das gewesen? So, man kann sich also so Momente erinnern, Mittagstisch zum Beispiel.
Ja, das ist also für uns die Familie fürchterlich gewesen. Mein Vater hat ja, was ja heute selten ist, die ganze Schuld auf sich genommen und hat gefunden, ich schaffe nicht genug, ich springe nicht genug, ich bringe nicht genug Aufträge rein, aber das hat nichts mit meinem Vater zu tun. Es hat einfach niemand Schweizer Stoff mehr gekauft. Sie können sich vorstellen, wie teuer ein Schweizer Stoff war. Und das Einzige, was wir noch hatten, der grosse positive Punkt ist, dass man in den Stoff hineingewoben hat, Made in Switzerland. Aber irgendwann hat niemand mehr das Made in Switzerland wollen zahlen. Und
Kurzschop, Ihre Mutter war Schneiderin. Ja. Ist euch Schild- und Stoffproduktion ist das ein Begriff gewesen?
Absolut nicht. Ich meine, über das ist natürlich immer wieder geredet worden. Und meine Mutter hatte den regen Ein- und Ausgang von ihrem Beruf her. Nicht? Das ist ganz sicher ist mir das ein Begriff, ja.
Und Sie selber, haben Ihr Namen zum Beispiel gekannt? Sie sind ja beide in Liestal aufgewachsen, 13'500 Einwohner ist nicht so wahnsinnig viel. Da könnte man einander schon über den Weg laufen, oder?
Ja.
Nicht wirklich.
Es ist natürlich auch eine Altersdifferenz. Ja. Und ich muss sagen, Stoffproduktion, das würden Sie vielleicht auch verstehen, hat mich als Mann nicht so brennend interessiert. Nicht?
Also nie die Idee gehabt, die Fußstapfen von der Mama zu treten?
Nein. Nein, nein.
Was haben Sie denn wollen werden als Bub?
Ich wollte zuerst Förster werden.
Warum?
Ja, ich gerne die Natur haben. Dann habe ich gefunden, das wäre gut. Bin im Wald immer gearbeitet, hier in der Gemeinde Liestal. Das hat mich fasziniert.
Arbeiten?
Ja, wissen Sie, in den Sommerferien konnte man doch ein bisschen Geld verdienen, ein paar Buben das können machen. Und das hat mich immer fasziniert. Nachher habe ich aber gleich gesehen, dass so eine wirklich gute Forstingenieurstelle, die ist vielleicht doch auch ziemlich selten. Und dann gibt es natürlich noch anderes Game in der Biologie als Wald. Nicht? Dann eine Zeit lang wollte ich Chemiker werden und am Schluss habe ich gefunden, die Krönung von dem Ganzen, von der Biologie, ist eigentlich Medizin. So bin ich zu dem gekommen.
Und Medizin ist ja selber auch wieder aufgeteilt in wahnsinnig viele Untersparten. Wie sind Sie gerade auf Hals, Nase, Ohren gekommen? Oder warum?
Warum? Eigentlich zuerst wollte ich Allgemeinarzt werden. Immer in der Vorstellung angefangen, bis am Schluss des Studiums. Und wo mich dann auf Staatsexamen vorbereitet habe und HNO, also Hals, Nase, Ohren, Heilkunde gelehrt habe, habe ich gesehen, wie interessant das Gebiet ist. Ich habe gefunden, ja, ich könnte mich eigentlich auf das einmal bewerben. ohne grosse Hintergedanken. Auf jeden Fall hat ich mich genommen und seitdem bin ich dort hängen geblieben.
Aber wieso ist es so interessant?
Die Disziplin ist außerordentlich faszinierend, weil sie alle Altersgruppen einbezieht, vom Neugeborenen bis zum alten Mensch, Frauen und Männer. Sie hat ein außerordentlich vielseitiges Krankheitsbild mit Gebiet mit Infektionserkrankungen, mit Tumorerkrankungen. Es ist ein Sinnesorgan im Fachgebiet, was es sehr interessant macht, nämlich das Ohr, das Gehör. Das macht das Gebiet so unglaublich spannend und vielfältig. Mhm.
Gehen wir noch einmal zum Schnarchen. Können Sie uns jetzt die verschiedenen... Es gibt eine verschiedene Schnarchart, das habe ich im Vorfeld schon ein bisschen herausgefunden und Sie haben mir das wunderschön vorgemacht. Ich würde Sie bitten, das zu wiederholen. Was gibt es? Schnarchen ist nicht einfach Schnarchen, oder?
Ja, also zuerst muss man sich einmal bewusst sein, wie entsteht überhaupt Schnarchen? Das entsteht, indem die Nacht der Atemtrakt sich verengt. Und zwar auf irgendeiner Etage. Und da gibt es mehrere Etagen. Das kann zum Beispiel das Gaumensegel sein,
wo das zurückfällt. Das ist das so hinten oben?
Ja, ein Halszapfel dran hängt, ja. Genau. Mandeln links und rechts sein, das ist die Etage. Oder es kann eine Etage tiefer sein, in dem der Zungengrund zurückfällt, in dem die seitlichen Rachenwände reinfallen, weil sie keine Spannung mehr haben, keine Muskelspannung. Und dann kann das auch zu einer Verengung vom Atemtrakt führen. Und wenn es zu einem Aussetzen kommt, dann ist halt der Atemtrakt ganz zu. Dann geht gar keine Luft durch. Und dann gibt es den Atemstillstand. Und selbstverständlich ist in dem Moment auch Ruhe. Bis zur Aufweckreaktion. Dann gibt es wieder eine Aufweckreaktion.
Das ist dann, wenn die anderen eben zu verwachen, oder?
Das ist das Arousal, nicht? Auf Englisch. Mhm. Und jetzt die Etagen machen auch unterschiedliche Schnarchgeräusche. Ein Schnarchgeräusch vom Gaumensegel ist eher etwas Vibrierendes. Nicht? Das ist vom Gaumensegel. Oder wenn der Zungengrund hinten fällt, dann ist es eher so ein ziehendes, röhrendes Schnarchen.
Die Leute lachen. Wer könnte das? Können Sie mal die Hände aufhaben? Wer? Also schätzungsweise die Hälfte zukünftiger Patienten. Was machen Sie denn mit diesen Patienten? Jetzt kommt jemand und sagt, meine Frau sagt, jetzt ist dann jemand genug, du schnarchelst, sagst die ganze Welt herum. Was machen Sie, wenn jemand zu Ihnen kommt?
Also der erste Schritt ist sicher einmal herauszufinden, ob es sich um ein harmloses Schnarchen handelt oder ob es einen medizinischen Hintergrund hat mit Sauerstoffausfall. Das muss man mit einer Messung unbedingt etablieren.
Das kann man machen, nur ihr das oder machen das alle?
Nein, das machen Hausärzte, das machen Lungenärzte, das machen verschiedene. Was wir dann machen, und das ist sicher speziell für die Hals-Nasen-Ohren-Disziplin, wir schauen, wo könnte das Schnarchen entstehen. Wir schauen die Nasenscheidewand an, wie ist die Nase durchgängig, ist sie voll von Polypen. Wir schauen die Mandeln an, sind sie riesig, stellen sie ein Hindernis dar.
Also man kann schnarchen wegen grossen Mandeln?
Ja, natürlich. Mhm. Das kennen wir von den Kindern. Dann kann man schauen, wie ist das Halszäpfchen, wie ist der Zungengrund, wie ist der Kehlkopf. Das sind dann die lokalen Sachen, die eben gesucht werden müssen, um auf die Spur zu kommen, ja, wo macht es denn überhaupt zu? Das ist sowieso eine Spezialität von unserer Klinik, dass wir mit einer Drucksondenmessung dann herausfinden, wo exakt macht es zu. Ist das Gaumensegel das Problem oder ist die zurückfallende Zunge das Problem? Und das kann man machen mit einer Drucksondenmessung über Nacht, im Schlaf natürlich, wo man dann herausfindet, aha, das ist jetzt jemand wie beispielsweise die Mutter von der Fabia Schild, die eher qualifiziert für so eine Gaumenspange Velumount oder nein, das ist nicht, das ist eher etwas, wo tiefer liegt, wo der Zungengrund hinterher fällt, dann gibt es andere Massnahmen natürlich.
Frau Schild, Sie haben gesagt, es ist nur auf der einen Familienseite und nicht auf der anderen. So, Sie haben das Gefühl, das ist vererbbar, Schnarchen?
Vielleicht, ja. Also
ich kann mir es vorstellen, weil bei einem Familienzweig zieht sich jetzt das von oben gerade runter und im Familienzweig auch, der eine macht, der andere nicht. Ich weiß es nicht, ob es so ist, aber ich könnte mir es vorstellen.
Es ist sicher so, dass man Konstitution ja erbt von den Vorfahren. Und das Schnarchen hängt auch sehr von der Konstitution ab.
Also Leute mit einem dicken Hals schnarchen, oder was?
Voilà. Leute mit einem kurzen, eher muskulösen, sie sagen jetzt dicken Hals, die neigen natürlich mehr zum Schnarchen. Und es ist nichts verheimlichen. Es hat andere Faktoren, wie zum Beispiel das Gewicht. Übergewicht ist ein ganz klarer Faktor.
Der hat also ihre Branche Zukunft, oder? Wir werden ja immer dicker in unserer Gesellschaft.
Ja, man versucht, dem schon gegen zu wehren, aber es ist schwierig. He? Also das ist ganz klar, Schlafhygiene steht im Vordergrund, Gewichtsabnahme, Schlafhygiene, kein Alkohol zum Beispiel vor dem ins Bett gehen, das sind natürlich allgemeine Massnahmen, die immer an oberster Stelle müssen stehen.
Denken Sie wegen dem kein Alkohol?
Nein, das ist von Grund, also von Grund auf, von Geburt an trinke ich kein Alkohol.
Sie haben mir das gesagt, ja. Wir miteinander das erste Mal geschwätzt haben. Sie trinken also überhaupt kein Alkohol.
Nein,
kein Alkohol. Und gehen um Mitternacht heim.
Ja, und ich gehe um Mitternacht heim.
Wie ist das gekommen?
Ich habe wie viele einen ersten Freund gehabt, natürlich. Und dann schaut man auf und glaubt. Und den hatte ich von 18 bis 23. Und mit 23 haben wir andere Interessen gehabt. Und dann bin ich angesessen, ich weiss noch, wie das ist, an den Tisch gesessen und haben mir überlegt. Und dann bin ich zum Schluss gekommen, nein, das lohnt sich jetzt nicht mehr mit Alkohol anzufangen.
Nicht mehr?
Nein, mit 23. Das ist mir heute nicht nachvollziehbar, wenn ich dort schon so denken konnte. Und jetzt bin ich ein bisschen älter, nicht wahr? Und ich trinke weiterhin keinen Alkohol. Aber ich möchte nicht, dass meine Tochter zum Beispiel auch so wird. Das möchte ich also explizit nicht.
Sie möchten nicht, dass die Tochter wird wie Sie?
Ja, nein. Ich möchte, dass sie dann mal ein Glas Wein trinkt. Wenn man nicht trinkt, ist man... Also ich habe das so empfunden, das muss nicht für alle so sein, ist man immer ein bisschen am Rand von etwas. Am Rand von der Gesellschaft. Man ist ein bisschen Aussenseiter.
Sehen Sie das auch so?
Ja, das hat etwas, was verfehlt sagt. Das hat schon etwas.
Weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen ich trinke ein bisschen oder man trinkt gar keinen Tropfen. Das ist ein grosser Unterschied. Und das ist einfach, ich mich es nicht mehr so, wenn ich zurückblenden
könnte. Aber jetzt, ich bin nicht ganz rausgekommen, mit 23 haben Sie das entschieden, weil Sie vorher schon nicht mit dem Freund zusammen nicht
getrunken haben? Nein, schon dort nicht. Nein. Ja, er war ein Extremsportler. Da war kein Thema. Und eben, da glaubt man noch, schaut auf, nicht wahr? Und dann habe ich gefunden, ja, wenn er das sagt, dann ist es so, nicht wahr? Hast du es gehört?
Gut, also rein aus ärztlicher Perspektive ist ja eigentlich nichts dagegen einzuwenden, wenn man nicht trinkt, oder Herr Job?
Sicher nicht. Ich trinke praktisch auch keinen Alkohol. Also ich tue einfach aus diesen Gründen, wie jetzt angesprochen sind, anstossen und den Rest vom Glas stehen.
Fabian Schild. Schild ist ein Name, den man kennt in Liestal. Das ist ein Name, der über mehrere Generationen Tradition hat, die man kennt in der ganzen Schweiz. Wenn man mit einem Namen aufwächst, den man kennt, wie erleben Sie das? Ist das immer positiv? Hat man da Vorteile oder gibt es auch schwierige Momente?
Es gibt Vor- und Nachteile. Solange man klein ist, merkt man das natürlich nicht. Alles ist schön, alles ist heil, alles ist lieb und schön. Und je älter man wird, je differenzierter ist es. Also am Anfang in der Schule war das kein Problem. Es hat eine Zeit lang in der Schule Probleme gegeben, wegen dem, dass ich ausgrenzt worden bin, weil ich den Namen hatte. Und nicht von Schülern, sondern von Lehrern. Das Problem hat man dann gelöst. Aber
also jetzt, wieso? Weil die das Gefühl hatten,
ich weiß es feine
Töchterli, oder?
Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe das Gefühl, ich habe nicht den Eindruck gemacht vom feinen Töchterli. Ich habe geredet wie eine richtige Oberbaselbieterin mit den entsprechenden Wörtern. Also ich bin nie geschminkt, nie nichts, einfach wirklich nicht aufgefallen, weil wir daheim so erzogen worden sind, wie so oft. Man ist zurückhaltend, ich sage jetzt nicht immer Blick nach unten, schon nicht. Aber man ist zurückhaltend und redet eigentlich erst, wenn man gefragt ist. Und das ist ein guter Tipp, den ich mitbekomme, und das habe ich auch befolgt. Jetzt tue ich es einfach ausnutzen, dass wenn es eine Möglichkeit ist, dass eine Tür sich könnte öffnen, weil ich halt Schild heisse, dann tue ich es gnadenlos ausnutzen. Das ist es. Also, ja.
Wo? Erzählen Sie mir.
Ja, wenn ich Geld will. Also, wenn ich, also nicht für mich, halt, stopp, nicht für mich. Sondern weil ich für irgendeine Institution Geld sammeln möchte und ich merke, ah, damit ich an die Person ankomme, da tue ich vielleicht ein bisschen pushen und melde mich mit meinem Namen und sage dann vielleicht noch Schild am Schluss und dann geht die Tür auf und dann kommt, gibt es ein bisschen mehr. Für auch immer, für was ich gerade am Sammeln bin.
Für was haben Sie denn schon gesammelt oder für wer? Also, wo haben Sie Ihren Namen schon können positiv brauchen?
Also das erste Geldsammeln habe ich mit 8 gemacht. Da bin ich mit dem Leiterwägeli gegangen, von Haus zu Haus. Da hat man noch nicht Zeitung professionell gesammelt. Und dann bin ich dort in die Keller runtergestiegen und habe die Zeitungen aufgeholt. Meine Mutter hat sie netterweise nach Basel gefahren und dann hat es immer ein paar Franken gegeben. Das war noch viel dazumal. Und das habe ich dann im Tierschutz gespendet. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich habe es dann um den Hals gedreht, die alten Abonnements, und allen gezeigt, dass ich Geld sammeln tue. Und dann hat es immer einen Haufen Zeitung gegeben. Und das ist das Erste, was ich gesammelt habe, ist für den Tierschutz.
Also selber sammeln?
Selber
sammeln. Selber wohltätig sein?
Ja, nie einfach Geld so geben. Das habe ich auch von daheim. Meine Mutter hat immer etwas gemacht, das verkauft oder Geld dafür bekommt, das gespendet. Wir haben nicht einfach Geld gespendet.
Ist das auch etwas, was mit sich bringt, Wohltätigkeit? Sie sind ja in verschiedenen Vereinen auch engagiert, Präsidentin vom Tierschutz.
Ja, bei der Basel, ja. Ja, das ist von daheim aus, haben wir das, ist das also von früh an uns in die Wiege gelegt worden und gesagt, gebt zurück, was ihr jetzt vielleicht mehr habt, als die anderen haben, gebt das jetzt zurück. Und das ist, machen wir jetzt auch so, ja.
Ist das manchmal auch ein Handicap? Wären Sie manchmal gerne das Liseli Meier gesehen? Wo
ja, ja, oh, ja, oft, ja. Einfach, ja. Hey, ich habe das Gefühl, sie schauen mich alle an, wegen der Nase oder so, ich weiß auch nicht. Nein, also ich nütze es einfach aus, dort, wo ich so eine Möglichkeit gibt, etwas rauszuholen, dort hole ich es dann schon raus. Also ich probiere es zumindest.
Kurz Job, ich meine, heute sind Sie eben der Chefarzt vom Kantons, nicht vom Kantonsspital, sondern von der HNO-Klinik im Kantonsspital Liestal. Vielleicht ist das früher mit den Försterträumen nicht so gewesen, aber heute sind Sie ja eben der Heiler von Liestal.
Ja, jetzt.
Gesagt worden ist. Machen Sie jetzt ähnliche Erfahrungen wie Frau Schild früher?
Nein, das könnte ich jetzt nicht sagen. Also, nein, das könnte ich jetzt für mich nicht sagen.
Also Sie heilen im Stillen und das bleibt auch so?
Ja, ich habe schon das Gefühl, ja. Also, wissen Sie, die Arzt-Patienten-Beziehung ist doch eher diskret, nicht? Und ich kann mir das schon gut vorstellen, was Frau Schild gesagt hat, von der Schulzeit. Ich habe das noch nicht erlebt und jetzt ich bin jetzt nicht so in einer Schulsituation. Ich muss im Moment, ist das mehr ein persönliches Verhältnis zwischen Arzt und Patient, wobei... Man darf nicht vergessen, bei uns ist das ja eine Klinik. Ich bin nicht allein. Ich habe ganz gute Mitarbeiterstab, der das auch behandelt. Und so tut sich das ganze Abklärung und Behandlung nicht auf meine Person allein konzentrieren, sondern auf andere.
Also Sie teilen die Flaschen, wie Sie bekommen mit dem Team?
Wir teilen das, genau. Genau. Ich sowieso. Ich habe mal einen wirklich guten... Einen guten Wein bekommen, muss ich sagen. Und dann da habe ich...
Chateau Petrus?
Nein, ja, ganz unglaublich teuer. Ich kenne ja nicht den Wein. Dann habe ich den auf meinem Bürotisch gehabt und dann ist der Oberarzt dann habe ich gesagt, ja, nein, ich will den nicht. Und der hat sofort seine Wünsche angemeldet und ist überglücklich rausgegangen.
Eins hätte mich noch wundern genommen, wenn wir schon bei den Belohnungen sind, die es gibt für Ihre Arbeit. Kann man eigentlich alles schnarchen, heilen, dass es nachher nicht mehr ist?
Nein, das geht eben leider nicht. Das ist einfach so. Man muss akzeptieren, dass wir nie eine hundertprozentige Erfolgsrate haben. Genauso wie nie 100% der Leute eine Maske tragen können. Ist es auch bei Hilfsmitteln, sprich Velomount als Gaumenspange oder bei einer Zahnschiene, nie 100%, aber das trifft auch zu für Operationen. Die Heilung ist nie 100%. Und das ist eben Aufgabe, die Erfolgsaussichten abzuschätzen und den Patienten individuell zu beraten, eben auch aufgrund von so einer Drucksondenmessung, vom Schweregrad, vom Habitus, also wie er aussieht, dick oder dünn, und so eine individuelle Lösung finden für ihn, wie er sein Problem kann lösen kann, sei es jetzt im Sauerstoffbereich oder im Schnarchbereich.
Jetzt habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass ihr da eben mit diesen Druckmessungen, auch, die ihr macht, etc., so ein bisschen Pionierstatus auch habt, dass das noch nicht so viel macht in der Schweiz. Jetzt schnarchen die aber sicher ganze Haufen Männer und Frauen in diesem Land. Warum ist man da noch nicht weiter?
Ja, das kann ich Ihnen so eigentlich gar nicht beantworten. Die Drucksondenmessung habe ich nicht ich erfunden, sondern weil ich mich eben seit mehreren Jahren mit dem befasse, bin ich das lehren mit meinen Mitarbeitern übrigens, bin ich allein gegangen, nach Norwegen. Von dort kommt es, dort hat man es auch entwickelt.
Die trinken mehr, die schnarchen mehr.
Nein. Das ist einfach, manchmal ist halt in der Medizin an Personen gebunden. Dort hat es jemanden gehabt, der sich mit dem speziell befasst hat, wissenschaftlich, und das über einen längerjährigen Prozess entwickelt hat. Das hat sich dann über Skandinavien ausbreitet, Deutschland ausbreitet, wo es viele Drucksondenmessungsanlagen bereits hat. Und wir sind jetzt die Ersten in der Schweiz. Und das wird sich aber auch weiter ausbreiten. In Südeuropa hat es auch schon erste Leute, die das machen.
Und wie schmerzhaft ist so eine Operation?
Ja, das hängt natürlich auch davon ab, was denn ist. Nicht, wenn Mandeln rausgenommen werden, ist das immer 2 Wochen mit Schmerzen verbunden. Man kann nicht normal essen, das muss man den Leuten auch sagen.
Nimmt man noch ein bisschen ab? Das würde ja Schnarchen auch nicht wirken.
Das gibt es viele übrigens, die sagen, sie haben gewollt so und so viel Kilo abgenommen. Also das ist so, ja.
Wären das so Tipps, die Sie würden geben, wenn Sie jetzt jemandem müssten sagen?
Nein, hören Sie, also eine Mandeloperation ist nicht
die Art zum Abnehmen. Nein, das meine ich nicht mit dem... Das ist halt, ich muss die Frage anders stellen. Ja, jetzt, also. Was würden Sie so grundsätzlich, sagen wir, angenommen die halbe Nation schnarchelt?
Ja, das ist ja so.
Ist es so? Die ist die halbe?
Hey, jo. Also nicht, also von dem mittleren Lebensalter ist von der männlichen Bevölkerung schnarcht ungefähr 40-50%. Das ist schon so.
Also hat das mit dem Alter zu tun?
Ja, ja.
Wieso schnarchen eigentlich Männer mehr als Frauen?
Das ist eine Tatsache und die nicht letztlich erklärt ist. An sich ist ja der Durchmesser vom weiblichen Atemtrakt kleiner als der vom Mann.
Aber, also wir müssten viel mehr sagen.
Ja, aber wissen Sie, das ist eben ein sehr dynamisches Phänomen. Darum muss man es ja auch im Schlaf untersuchen, zum Beispiel mit der Drucksondenmessung. Und kann nicht nur reinschauen. Es lenkt eben nicht, wie man früher gemeint hat. Und man hat festgestellt, dass der männliche Atemtrakt viel eher zum Kollaps neigt. Die Spannung weg ist, mehr kollabiert.
Also wir Frauen werden ja auch älter.
Das ist ja auch eine statistische Tatsache. Ja, aber ich glaube, das kann man jetzt nicht verknüpfen. Das kann man nicht verknüpfen. Ich würde jetzt da keinen Zusammenhang können.
Also lassen wir das Alter. Gehen wir zu der Jugend. Sie beide haben Kinder. Sie haben 2 Buben, Kurtjob. Und Sie, Fabia Schild, haben eine 6-jährige Adoptivtochter. Sie haben mit 43 ist die Tochter zu Ihnen gekommen. Und das Mädchen kommt aus Russland. Wie ist das gegangen? Ich stelle mir vor, das ist noch schwierig, so eine Adoption.
Ist sehr schwierig, weil man überlegt sich ja das nicht über Nacht. Ach, morgen adoptiere ich ein bisschen. Sondern das ist wirklich ein monatelang, wenn nicht ein jahrelanger Prozess, den sie durchmachen. Ich spreche jetzt speziell als eine Frau an. Sie hoffen ja immer, dass man auf normalem Weg schwanger wird, was doch einiger einfacher und angenehmer ist als adoptieren, nicht wahr? Und dann merkt man, ja, das klappt halt nicht. Dann macht man alle die Therapien durch und irgendwann stoppt man von der Tatsache, es geht nicht, Punkt, Ende. Dann muss man sich von diesem Gedanken verabschieden. Man muss die Trauerarbeit leisten, das Kapitel abschließen.
Wie haben Sie das gemacht?
Indem ich mit Adoptieren die Adoption in den Kopf hineinkomme. Das ist die Trauerarbeit, sich zu verabschieden, eigene Kinder können zu haben, hat das vereinfacht. Und dann ist man heutzutage, wie alle anderen auch, ins Internet und hat angefangen, sich zu informieren über die Länder, was ist möglich, über Agenturen, alles. Und plötzlich geht man in verschiedene Foren im Internet und dann hört man dort etwas, man hört das. Und dann kommt der grosse Schritt und dann fängt man mit der Adoption an.
Jetzt gibt es einen ganzen Haufen Vorschriften, wenn jemand adoptieren will. Das heisst, glücklich geheiratet, mindestens genug Platz etc. Sie sind Single.
Ja.
Wie haben Sie das gemacht? Also hat man da überhaupt eine Chance?
Also das Gesetz in der Schweiz erlaubt, dass man als Single, Mann oder Frau, adoptieren kann. Und ich staune, dass auch viele Juristen das nicht wissen. Das habe ich im Gespräch herausgefunden. Ja was, du kannst adoptieren, du willst doch gar nicht heiraten. Dann habe ich gesagt, ja, das ist schon möglich. Das A und O ist einfach der Sozialbericht, der über sie erstellt wird. Das sind die landschaftlichen oder auch die Behörden, wo immer sie wohnen, die das machen. Ich möchte betonen, das zahlen sie alles selber. Das zahlt also nicht der Steuerzahler. Sie zahlen bei der Adoption alles selber, was vom Staat kommt, wird selber zahlt. Und dann werden sie bis auf die Unterhose, ich würde sagen, bis auch ohne Unterhose, ausgezogen. Und es alles wird offengelegt. Jeder Fehler, den sie in ihrem Leben hätten machen können. Und wenn das mit 16 gewesen wäre, kommt dort auf den Tisch und tut sich negativ auf ihre Adoption auswirken.
Was gehört alles in so einen Sozialbericht?
Alles, alles. Wie sie aufgewachsen sind, ihr Umfeld, ihre Ansichten, die Schulbildung und das Finanzielle. Tun sie arbeiten, tun sie nicht arbeiten. Man hat es halt nicht so gern, wenn man nicht nur arbeitet. Oder wenn man nur arbeitet. Man muss den richtigen Mittelweg finden. Ich habe den Vorteil, dass ich daheim in einem Mehrgenerationenhaus wohne. Das ist, hat sich auch positiv ausgewirkt. Und also, man wird ausgezogen, wirklich in diesem Sozialbericht. Und erst wenn sie den Sozialbericht haben, geht irgendetwas in irgendeine Richtung. Vorher geht gar nichts, macht niemand nur einen Strich.
Und das hat über Ihnen dann geklappt?
Das hat geklappt, ja. Das ist, es ist lang gegangen, eine Agentur zu finden. Und ich habe dann eine Agentur gefunden. Und ich wollte Russland. Meine Tochter kommt aus dem europäischen Teil von Russland. Das war für mich ganz wichtig. Ich wollte kein Meer dazwischen. Das ist eine komische Ansicht, aber ich wollte einfach kein Meer. Und jetzt ist sie zwei Flugstunden von hier entfernt oder drei Flugstunden von hier entfernt, ist sie auf die Welt gekommen.
Und wie war das, als Sie das erste Mal gesehen haben?
Überwältigend. Also man realisiert gar nicht, sind sie da zehnterst hinten von Russland. Und plötzlich steht am Türrahmen so ein 80 cm kleines Mädchen, das gross schauen tut, das bleich ausgesehen hat, wo Jesus, das ist da haben sie gerade das Gefühl, das Herz hört auf mit schlagen. Das ist überwältigend, überwältigend.
Ist denn auch so etwas gewesen, wie Liebe auf den ersten Blick?
Es ist Liebe auf den ersten Blick gewesen, vor allem von meiner Tochter zu mir. Die hat sich wie angesuckt an mich und nie mehr losgelassen. Als 43-Jährige ist es schwieriger. Natürlich, das Kind, das ist ja fertig, fix fertig, hat schon den Charakter, das ist drei. Sie können sich nicht 9 Monate aufs Kind vorbereiten. Sie sitzen ja daheim und warten aufs Telefon, was heisst, hopp, ins Flugzeug kommen, der Gerichtstermin steht. Dann lassen sie alles liegen und stehen und flitzen auf das Russland. Haben den Gerichtstermin, alle Papiere, man nimmt das Kind, drückt es ihnen in die Hand und man schmeißt sie nicht gerade aus dem Land, aber sie gehen dann wieder heim.
Und dann ist man mit 43 da und ist plötzlich Mutter. Ja, und hat Dreie. Nicht Zeit gehabt, sich langsam einzustellen auf schlaflose Nächte etc. Richtig. Wie ist das gewesen?
Sie haben da gar keine Zeit, sich darauf einzulassen. Und es ist, glaube ich, auch gut, weil die Enttäuschung, wenn das Kind nicht kommt oder das Kind in der Zwischenzeit stirbt, was bei einer Bekannten von mir passiert ist, da erholen sie sich dann fast nicht mehr oder nur sehr schwer. Darum, sie lassen sich gefühlsmäßig auch gar nicht darauf ein. Das wird ihnen auch von der Agentur gesagt. Lassen sie sich gefühlsmäßig nicht zu fest darauf ein, sondern erst, wenn es da ist, dann können sie ihren Gefühl freien Lauf lassen. Und ich bin froh um diesen Tipp.
Kurt Job, Sie sind Vater von zwei Söhnen, zwei weiblichen Söhnen. Wie viele Stunden arbeiten Sie so in der Woche?
Ja, 60 Stunden wäre das schon sein. Ne?
Sehen Sie sie etwa dir?
Ja, natürlich sehe ich sie. Ja, das wäre nicht gut. Über den Mittag kann ich ab und zu heimkommen, so zweimal pro Woche, manchmal dreimal, manchmal auch nur einmal. Und natürlich am Wochenende sieht man sich. Und so oben, da lege ich schon Wert drauf. Und meine Frau arbeitet auch, dann habe ich sie schon von klein auf immer an einem Tag gehütet und geschaut und gemacht. Nicht? Was man halt
einen
so
ganzen
macht.
Tag, das haben Sie
nein, 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 eine Nacht. Nein, für das
Nacht.
Haben natürlich Grosseltern gehabt, nicht? Die da tatkräftig und wirklich grossartig immer unterstützen und immer noch unterstützen. Nein, natürlich nicht durch den Tag. Es ist schon, das wäre nicht möglich gewesen.
Ich habe gerade jetzt heute Morgen in der NZZ am Sonntag gelesen, jetzt, wo die Krise kommt, dass es wieder und noch schwieriger wird für Frauen mit Kind, Teilzeitjobs zu haben, Kaderjobs zu haben. In der Medizin ebenfalls unvorstellbar.
Ja, das wird ja immer wieder gefordert, nicht? Und das wäre sicher auch jetzt, würde ich mir sehr gerne überlegen, 80%. Das ist sicher eine enorme Bereicherung, persönliche Bereicherung, wenn man das realisieren kann. Jetzt muss man aber immer wieder die andere Seite sehen. Ich habe jetzt auch im Team zwei Teilzeit-Oberärztinnen und man sieht das auch an anderen Stellen. Die Übergabe, all das wird natürlich schon komplizierter und es geht sehr viel Information verloren und der Patient wünscht und schätzt auch einen persönlichen, kontinuierlichen Kontakt. Also, das muss man schon sagen. Im Moment sind Chefarzt oder Chefarztinnenstellen weitgehend zu 100% besetzt. Genau aus diesen Gründen.
Sie haben ja Fabian Schiller den Job an den Nagel gehängt, wo Ihre Tochter gekommen ist.
Ja, das war so ein Entscheid. Ich habe mich früh, dann, also sobald klar war, dass ich adoptiert, auch alles in die Wege geleitet. Auch das Finanzielle müssen natürlich regeln, um dann da zu führen. Weil wenn sie ein Kind adoptieren, das ist schon ein bisschen anders. Das hat meistens auch irgendein gewisse medizinische Probleme, die vor Ort nicht lösbar sind, die in Russland nicht lösbar gewesen sind und die hier in der Schweiz null Problem ist, die gerade lösbar sind.
Zum Beispiel?
Also, zum Beispiel hat es ein Herzproblem gegeben in Russland. Für die Russen war das ein Problem gewesen. Hier in der Schweiz hat man dann gemerkt, nein, das ist überhaupt kein Problem. Und auch andere Sachen, die dann hier für die Schweizer völlig einfach sind zum lösen. Es ist auch wichtig in der Adoption, finde ich jetzt, warum tun biologische Eltern ihr Kind zur Adoption freigeben. Und bei meiner Tochter ist es jetzt medizinischer gewesen. Darum finde ich das auch weitsichtig von diesen biologischen Eltern, das Kind abzugeben und dem Kind eine Chance zu geben, dass es ein normales Leben darf führen. Das ist echt ein Entscheid, das Kind wegzugeben. Also,
das ist ein extremer
Entscheid. Ja, also, könnten
Sie sich vorstellen, ihr Kind wieder wegzugeben?
Nein, Jesus Gott, nein. Aber in diesen Umständen in Russland ist das also mutig. Ich weiss nicht, ob ich je die Möglichkeit wird haben, dieser Dame zu danken. Ich nehme es an, dass meine Tochter sie mal wird wollen sehen.
Würden Sie das auch wollen?
Also, das, was meine Tochter entscheidet, das ist ja sehr interessant in Europa. Wenn Sie ein Kind adoptieren, dann wartet man. Der erste Gedanke ist nicht sofort mit den biologischen Eltern Kontakt aufzunehmen. In den USA ist das ein ganz anderer Zugang. Sobald das Kind da ist, tun die Eltern Agenturen einsetzen, die dann ins Land gehen, wo das Kind herkommt, und werden so schnell wie möglich biologische Eltern oder Familienmitglieder aufgesucht, um dann den Kontakt zu dem Kind, also zum Adoptivkind, herzustellen. Und dann ist das mehr oder weniger regen Austausch. Hier in Europa, habe ich gemerkt, ist das überhaupt nicht so. Da lässt man das Kind entscheiden. In Amerika entscheiden die Eltern für das Kind. Und dann haben die Fotos-Austausch, Briefen-Austausch. Das will mir jetzt hier nicht in den Sinn kommen. Ich warte und schaue, was meine Tochter entscheidet. Mhm.
Sie haben als Juristin ja geschafft im Unternehmen vom Vater. Ich will gleich noch einen Moment bei diesen Teilzeitgeschichten auch bleiben. Wie ist das dort in der HR, oder? Human Resources, haben Sie mitgeholfen, bei der Personalverantwortung. Ist das dort ein Thema gewesen, dass Sie für Frauen eingestanden wären? Oder?
Ich muss immer betonen, ich rede immer von der Schild AG Liestl, wohlverstanden, und nicht von der Modehäusern. Ja, da bin ich früher in der Personalabteilung gewesen. Und dort ist es, das ist jetzt vor 30 Jahren gewesen. Ja, vor 30 Jahren. Dort war das gang und gäbe, dass Mann und Frau halt nicht gleich verdient haben. Und ich habe meinen Vater gefragt, ja, aber wieso verdienen wir weniger? Und er hat mir für dazu mal pausibel Begründungen können geben. Ja, weisst, weil die Männer, die müssen die schweren Sachen tragen. Die haben viel härtere Arbeit. Und da mit 18 Jahren habe ich gefunden, ja, kann man stehen, finde ich gut. Jetzt natürlich ist es nicht mehr so. Jetzt hat Mann und Frau verdienen natürlich jetzt gleich. Aber dazu mal ist das gang und gäbe. Und dort ist dann der Summe gesetzt worden in meinen Kopf. Ah, dort muss ich aktiv werden. Das kann nicht sein. Da muss man etwas ändern, dass Frauen gleich viel verdienen wie Männer. Und von dort aus bin ich dann in Politik, also über Frauenarbeit in Politik hinein.
In der FDP?
In der FDP, ja.
Sind Sie immer noch?
Bin ich immer noch, ja. Mhm. Also, müsste viel passieren, dass ich dort nicht dabei wäre. Und in der, also, es ist schon relativ viel passiert. Das müsste schon noch ein bisschen mehr passieren. Es ist schon einiges passiert, finde ich.
Und in der Firma ist auch einiges passiert. Haben Sie dort etwas bewirken?
Ja, bewirken. Einfach immer wieder Gespräche mit meinem Vater. Und mein Vater, es war ja ein sehr patriarchalisches Haus gewesen. Das ist noch lustig. Ich habe nur einen Cousin und alles andere sind Frauen. Es ist eigentlich noch schön, dass die vierte Generation praktisch nur aus Frauen bestanden hat. Und einen Cousin und mein Bruder natürlich. Ja, und das, mein Vater hat sich also, das ist ein grosser Frauenförderer geworden, also ich bin stolz.
Frauenförderung im Spital als Chefarzt, Herr Job?
Also ich habe Ihnen schon gesagt, wir haben zwei Teilzeitoberärztinnen, die unbedingt eine Bereicherung waren für unseren Betrieb. Ich habe Ihnen gesagt, wo Probleme liegen, aber es hat auch Chancen, das muss man sehen. Sie sind flexibel, sie können auch einspringen, gegenseitig aneinander aushelfen, bei Ferienengpässe. Sie sind außerordentlich flexibel, das muss man alles sehr schätzen. Sie dürfen einfach nicht vergessen, in einer operativen Disziplin kann es nicht sein, dass oder eine Klinik kann man nicht nur mit 20% Stellen führen. Das geht einfach nicht. Und es gibt andere Möglichkeiten, wo man aber sehr gut Teilzeit kann arbeiten kann. Ich denke, ärztlicherseits auch in einer Praxis, in einem Spitalambulatorium. Es gibt wirklich, zum Glück, würde ich sagen, sehr viele, viele Möglichkeiten für Teilzeitarbeit.
Wenn Sie jetzt so ein bisschen Ihre Zukunft schauen, gerade vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass Ihre beiden Söhne, die hier sitzen, gestandene Teenager sind mittlerweile, wo wahrscheinlich gerade für einen Vater ein bisschen mehr zu tun geben in diesem Alter. Stimmt das übrigens?
Ja, ich habe immer ein bisschen zu tun. Nicht? Also, würde jetzt sagen, immer ein bisschen etwas.
Aber können Sie sich vorstellen, dass Sie sagen, so, jetzt hänge ich auch meinen Chefarztjob an Nagel und jetzt arbeite ich in einer Praxis und bin noch ein bisschen mehr da für die Familie?
Grundsätzlich ist die Überlegung nicht abwägig. Ja? Das muss ich Ihnen sagen, das hat schon Charme. Aber in der Position, in der ich jetzt bin und mit dem, was ich jetzt mache, bin ich an sich zufrieden, sodass im Moment das nicht aktuell ist. Aber grundsätzlich sind solche Überlegungen legitim und macht man auch immer wieder, muss ich Ihnen ganz ehrlich gestehen, macht man immer wieder. Und das ist auch richtig, dass man sie macht.
Die nächste Freizeitaktivität mit Ihren Söhnen, was gehen Sie machen?
Was gehen wir machen? Ja, also gestern zum Beispiel haben sie mit mir so Rapstück verraben, so ein Spalier gezogen.
Jetzt so habe ich schon gedacht, Garten. Sie würden sagen Rap.
Ja.
Wie?
Rap, rappen.
Nein, nicht rappen. Für Weintrauben nicht, aber wo wir natürlich nicht Weintrauben haben, sondern Esstrauben. Nicht? Das haben die beiden Söhne gemacht. Mit Hilfe von unserem lieben Nachbarn, muss ich sagen. Da war sie fachlich unsere grosse Hilfe gewesen. Weil er das gut versteht.
Fabia Schild, was ist das Nächste, was Sie unternehmen mit Ihrer Tochter?
Ja, heute Nachmittag gehe ich wahrscheinlich irgendetwas pädagogisch Wertvolles machen. Ein Zoo oder ja, mal schauen, auf was sie Lust hat. Aber den Zoo kann sie bald nicht mehr sehen. Mal schauen. Etwas, einfach, was ihr Freude macht. Ich mache auch sehr gerne mit ihr Kochkurs. Jetzt bin ich sicher, dass 100'000 Leute anfangen schreien, weil ich kann ja nicht kochen.
Sie können nicht kochen?
Nein, ich kann leider nicht kochen. Ja, ich kann nicht alles, nicht wahr? Jetzt habe ich gedacht, mit meiner Tochter mache ich jetzt den Einstieg in die Kochwelt. Und ich besuche auch mit meiner Tochter Kochkurs und tue meine Tochter animieren, zu kochen daheim. Sie ist jetzt so weit, dass ich es nachts selber machen kann. Da bin ich sehr
mit 6?
Ja.
Pfanne, was macht Ei. Sie?
Ja, nicht gross. Also sie nimmt Pfanne, macht ein Ei drin mit Fleisch, macht einfach Spiegelei und nimmt sich das Trinken und so. Da bin ich doch sehr entlastet, ja. Das ist Nacht. Und, ja, ich habe noch, zum Glück hat sich im Leben immer so ergeben, dass ich einen Partner hatte, der kochen kann. Das ist für eine Frau, also das ist also fantastisch.
Wer kocht bei Ihnen daheim?
Ja, schon die Frau, grundsätzlich. Gelegentlich mache ich einen Fisch, aber grundsätzlich kocht meine Frau.
Ein Fisch?
Ja, ein Fisch. Das beschränkt sich bei mir auf das.
Letzte Frage noch, Blick in Ihren Terminkalender diese Woche. Gibt es irgendeinen speziellen Termin, den Sie noch haben, wo Sie vielleicht ein bisschen Lampenfieber drauf haben oder wo Sie sich darauf freuen besonders? Fabi Schild.
nächste Woche. Ich freue mich, dass nicht so viele wichtige, in Anführungszeichen, Sachen sind. Also ich muss einen Test machen mit meiner Tochter und da habe ich schon ein bisschen Bammel. Obwohl, ich glaube, der wird sehr gut bestehen.
Ich könnte jetzt nichts Spezielles nennen. Es sieht so nach einer normalen Woche aus.
Also 60 Stunden arbeiten und wie viele Operationen?
Ich schaue halt immer von Tag zu Tag. Und im Moment, ich kann das nicht zählen, wie viele Operationen. Halt das, was kommt, das, was geplant wird, dort, wo ich muss einspringen oder so, das wird halt von Tag zu Tag bei uns entschieden.
Von Tag zu Tag. Danke vielmals Ihnen, Kurt Schopp und Fabian Schilz, dass Sie ins Persönliche sind.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.